Hi, schön, dass du hier bist. Die Folge ist schon 4 Wochen früher bei Podimo im kostenlosen Bereich erschienen.
Ja, und wenn du neue Folgen früher und gratis hören möchtest von Friends in Crime, dann hol dir einfach die App und schon kann's losgehen.
Den Link zur App findest du in den Shownotes. Jetzt erstmal viel Spaß mit der Folge. Hola Hitti, ihr süßen Zuckermäuse. Da sind wir wieder. Die dralle Blonde und der Mann mit dem Essfehler. Na, du hast dich aber schön umgezogen. Du siehst wirklich toppi aus jetzt.
Dankeschön.
So ein Zopf und so, wirklich
gut. Es läuft. Fashion-technisch sind eure Friends in Crime da ganz weit vorne.
Ganz vorne. Mein Visagist sagt auch immer, da ist einiges, was man aus...
da ist einiges, was man wegtun kann.
Einiges, was man wegtun kann, ja. Es ist einfach schlimm.
Wir lieben Alliterationen. Deswegen sagen wir, es ist die 5. Folge Friends in Crime.
Yes.
Mit Bastian Bielendorfer und Sandra Sprünken.
Ist mir nie aufgefallen, dass dein Name auch ein Alliterationsname ist.
Ich heiße ja eigentlich Sandra Katrin Sprünken, aber es ist...
Sandra Katrin?
Es wird unter den Tisch gekehrt, das ist Katrin. Also,
aber Katrin ist aber nicht Sandra Bindestrich Katrin, sondern Sandra und Katrin, so wie man dann irgendwie Klaus Maria Brandauer heißt, oder?
Ja, du heißt nur Bastian, ne?
Bastian Josephine Bielendorfer. Nein, ich heiße nur Bastian, ja leider.
Naja, und du heißt ja auch nicht Sebastian, was ja auch viele bis heute nicht hinkriegen.
Nein, ich heiße Bastian. Ich mag auch das, also wenn man sich bei mir sehr schnell sehr unbeliebt machen will, muss man mich mit da ist der Sebastian ansprechen. Das ist eigentlich schon vorbei, da gibt's kein Zurück mehr in mein Herz.
Und wie unser Lieblingsfernsehproducer auch noch Bielendörfer anstatt Bielendorfer sagen.
Bielenheimer, Bielendörfer, Bielendörfers, ich habe schon alles gehört. Ich habe dir was mitgebracht.
Ja.
Was sogar unsere beiden Hobbys ein wenig berührt. Heute geht's nämlich nach Down Under, Mate.
Swinger Club.
Tauchen, aber ja, auch das,
ja,
auch wenn du mit der Federmaske neben dem Nudelsalat sitzt, das kommt auch noch drin vor, aber grundsätzlich geht es eher darum, dass wir beide Taucher sind.
Hast du die geheimnisvolle Birne mit der Federmaske da drüben gesehen, die Currywurst ist? Das ist sie.
Wir wollen nicht abschweifen, aber ich habe nie verstanden, warum es in Swingerclubs Essen gibt. Egal, jedenfalls in der heutigen Folge geht es um einen Fall, den Fall Tina Watson. Und der findet größtenteils auf der anderen Seite des Globus statt, da wo der Klowirbel sich andersrum dreht, bei den Koalas und den Kängurus. Richtig? Mhm. Tansania. Nein, in Australien.
Ja, klar.
Und es geht um ein junges Ehepaar, beide 26 Jahre alt, Gabe Watson und Tina Watson. Die beiden kommen aus Alabama.
Yeah.
Yes.
Yeehaw, ist das?
Yeehaw.
Sweet home Alabama, yes. Where the skies are so blue.
Forrest Gump und Lynyrd Skynyrd kommen aus Alabama, sonst nicht so viel. ein sehr, sehr, nennen wir es mal, ländlich geprägter, christlicher, republikaner Staat. Also da hat Donald Trump seine 70% easy geholt damals. Und ja, sie sind beide 26 Jahre alt. Tina ist eine sehr lebenslustige, fröhliche Frau. Die beiden haben gerade geheiratet. Sie hat eine Herzerkrankung überstanden, nämlich eine paroxymale supraventrikuläre Tachykardie, PSVT. Was nichts anderes heißt, als dass sie unter dauerhaftem Herzrasen litt, weil Nervenbahnen im Herz zu ausgeprägt sind und die müssen dann verödet werden. Und das führt dann dazu, dass diese Herzbeschleunigung in der Art und Weise nicht mehr auftritt. Aber auf jeden Fall ist sie eine Vorerkrankte, was später im Fall auch nochmal eine Rolle spielt. Ah, okay. Sie gilt aber als geheilt und alles in Ordnung.
Ich wollte gerade sagen, warum machst du hier auf Hobbykardiologe?
Das hat schon Sinn. Und ihr Ehemann Gabe ist auch 26 Jahre alt, ist ein bereits erfahrener Taucher. Und viel kann man über ihn so jetzt privat gar nicht rausfinden, aber... Sie sind halt frisch verliebt, sind seit 2 Jahren zusammen und haben jetzt geheiratet und sind auf großer Hochzeitsreise durch Australien. Ich zeige dir auch mal ein Bild von den beiden.
Oh ja, gerne. Das ist immer toll. Ach, guck mal, wie süß. Also ich beschreibe es mal für euch. Ihr könnt es euch jederzeit auch selber angucken auf unserer Instagram-Seite Friends in Crime. Alles durchgeschrieben, _official. Vorne steht Tina. Sie trägt einen roten Pulli mit einem V-Ausschnitt, eine Perlenkette, also... Man könnte sagen, bisschen spießig, Mittelscheitel, blonde Haare, die leicht über die Schulter gehen, hellblonde Haare, sehr sympathisches Lächeln, wie ich finde, sieht wirklich sehr freundlich und offen aus. Dahinter steht, ich finde eh immer Fotos, die so einer steht davor, einer dahinter, so ein bisschen creepy. steht in einem weißen Hemd für mich der sehr junge Horst Seehofer. Und wenn du es jetzt anguckst, wirst du es nicht mehr nicht sehen können. Oh mein Gott,
er sieht wirklich aus wie der junge Horst Seehofer. Er sieht so ein bisschen so aus wie einer, der in Deutschland wird er in der Agrarwirtschaft arbeiten. Also er sieht aus wie jemand, der sagt, ich fahre auch Trecker in meiner Freizeit.
Ja,
oder ich bin im Angelverein oder ich habe den Landwirtschaftssimulator 2024 installiert.
Ja, er hat braune Haare, so ich sag jetzt mal 3 Zentimeter lang, auch alle gleich lang. Also mit Frisur ist auch so nicht so richtig viel.
Eigentlich würde ich, wenn ich jetzt, wir wollen ja nicht unfair sein, aber von der Attraktivität her würde ich sie als attraktiver einschätzen als ihn. Es gibt schon Abstand.
Ja, wenn wir jetzt nach heteronormativen Schönheitsidealen gehen, definitiv, ja. Also ja, das ist tatsächlich in der Attraktivität ein bisschen ungleiches Paar. Das erklärte sich aber ja ab dem Moment, wo ich sagte, er sieht aus wie Horst Seehofer, der Junge.
Und Horst Seehofer ist ja auch mit 60 nochmal Vater geworden. Also alles ist möglich auf jeden Fall. Die beiden sind auf große Hochzeitsreise durch Australien. Mhm. Eine Woche erstmal das klassische Touri-Programm, das ist so Tinas Wunsch. Sie fahren natürlich zum Opera House nach Sydney. Sie machen Selfies mit Kängurus, sie gehen in den Melbourne Zoo, solche Klamotten. Und dann reisen sie weiter nach Townsville, Queensland, das ist direkt an der Küste. Und da ist das von uns allen bekannte Barrier Reef, das Great Barrier Reef, der größte Korallenverbund der Welt, soweit ich weiß.
Ja, das ist ja mega bekannt. Ne? Du warst auch noch nie in Australien, nee, ich auch nicht.
Ist zu weit.
Ich war schon sehr viel unterwegs, stimmt, mit der Flugangst
so
bei
viel
dir.
Tabor wird kann ich mir gar nicht ballern, bis ich da bin.
Ja, ich werde auf jeden Fall mal fliegen. Ich werde dann auch Neuseeland mit abhaken. Aber Great Barrier Reef ist ja weltbekannt und ich liebe es, weil wenn man nicht so gut Englisch kann, manche Leute können ja kein R sagen, sondern sagen W. Also sprechen wir eigentlich vom Great Barrier Reef.
Habe ich das falsch gemacht?
Sag mal nicht, nee, ich glaube du
Great
nicht.
Great Barrier Reef.
Nee, du nicht.
Ich bin quirky, yeah.
Aber quirky. Es ist, good, ey. Es ist so ein Standardding, dass viele Deutsche Great Barrier Reef sagen.
Es ist so, sie machen eine Woche Tauchurlaub in Townsville, Queensland. Und sie sind an einer auf einer Tauchsafari an Bord der Spoilsport und sind unterwegs zur SS Yongala. Es ist ein Schiffswrack, das 1911 mit 122 Menschen an Bord gesunken ist und das liegt ungefähr 30 Meter tief. Und heutzutage ist es ein künstliches Riff. Und was du wahrscheinlich schon raushörst, wenn du bist ja genauso wie ich auch Taucher, 30 Meter ist schon
tief.
Eine fortgeschrittene Tauchtiefe.
Also ich weiß, es gibt ja verschiedene Tauchscheine, die man auch machen kann, die man ja auch machen muss, bevor man überhaupt tauchen kann. Ich habe jetzt ein CMAS, ich weiß nicht, was du hast. Es gibt ja noch diese Open Water Paddy. Und ich weiß, dass man mit dem CMAS Bronze, also diesem Einsteigerding, eigentlich nur 20 Meter tauchen darf. Da dürfte man gar nicht bis auf 30 Meter runter tatsächlich.
Genau, das ist auch einer der Ansätze dessen, was dann passiert, weil er, Gabe, ist ein relativ erfahrener Taucher. Tina dagegen hat erst wenige, ich glaube 5 oder 6 Tauchgänge gemacht und das auch nur in sehr geschützten Situationen, also Pooltauchgänge oder in sehr niedrigem Wasser.
Das ist ja also das ist
Pooltauchgang ist eine der wirklich erniedrigsten Sachen, die man so machen kann. Es macht Sinn, das zu tun, wenn man im Urlaub tauchen lernt.
Beim allerersten Mal,
aber wenn man dann nochmal eine zweite Stunde drin hat, um im Familienpool im, weiß ich nicht, Rio Palace Hotel zu tauchen, das ist wirklich bitter. Warum hast du denn Tauchen gelernt?
Ich weiß nicht, wir waren mit der, ich war noch nie auf großer Tauchtour, aber wir waren mit der Familie, ich glaube sogar auf Lanzarote war das damals.
Lanzarote.
Und dann haben wir da lang drauf gespart und dann haben wir den Tauchkurs gemacht. Tatsächlich habe ich mit meiner Mama und meinem Papa, ich glaube so 15, würde ich schätzen, haben wir den gemacht. Und meine Mama hat aber tatsächlich abgebrochen. Also im Pool ging das noch alles gut, aber da kommen wir ja sicher später noch drauf, so auf das Tauchgefühl. Im Meer dann wirklich. Das war ihr bedrückend, belastend und nicht nur sie, sondern auch eine zweite Person hat dann auch gesagt, nee, das macht mir gar keinen Spaß hier.
Okay. Mhm. Ich glaube, da gibt es wahrscheinlich wie Bungee Jumping oder so, da gibt es wahrscheinlich auch wirklich eigentlich nur dichotom zwei Möglichkeiten. Entweder du findest es super geil oder du findest absolut Horror.
Mhm. Wann hast du den gemacht und warum sozusagen?
23, 24 auf Madeira habe ich den Tauchschein gemacht. Das erste Mal tauchen weiß ich ganz genau, wann es war. Da war ich 18. Es war nämlich mein 18. Geburtstag. Ich war mit meinem besten Freund auf Mallorca und hatte mir selber einen Tauch, also so Experience-Tauchen auf Mallorca, so am Strand, irgendwie 10 mhm. Meter tief geschenkt, 15 Meter tief maximal.
Aber schon mit Flasche
mit und Flasche und allem drum dran. Das, und da allem. Irgendwie, das ist sehr die Sicherheitsbedingungen da in mediterranen Ländern sind ja teilweise auch etwas auslegungsbedürftig. Ja. In Deutschland wäre das nicht möglich, aber da konnte man dann halt. Und ich hatte eine bildschöne kubanische Tauchlehrerin.
Lag es vielleicht daran?
Wahrscheinlich auch daran. Ah. Und ich weiß nur, dass ich halt am Vorabend, weil ich 18 Jahre alt wurde, haben wir natürlich Leute kennengelernt in einem Club. Ich habe mich komplett bis zur Dachkante abgeschossen, bin morgens um 8 Uhr in meiner eigenen Kotze aufgewacht. Das ganze Hotelzimmer war verwüstet und dann stand diese wunderschöne Kubanerin vor der Tür und sagte so, bist du Balabala? Ich so, ich hatte komplett vergessen, dass ich diesen Tauchtrip hatte. Und ja, dann sagte sie halt, Balabala, ich weiß nicht, sie meinte halt, ob ich angetrunken noch bin, dann habe ich die Wahrheit gesagt und dann hat sie mir genau erklärt, welche Größe man theoretisch in den Automaten kotzen kann. Also es ist ja ein Lungenautomat, den man so gesehen hat, also man hat so einen Mundteil und bis zu einer gewissen Größe kann man da reinreiern. Ab einer gewissen Größe wird es dann aber gefährlich.
Warum ist denn jede Folge eine Geschichte von dir dabei, wie wieder irgendwer häufig du gebrochen hast.
Also das stimmt, ne?
Letztes Mal hast du erzählt, nackt in Gartenteich. Ich kenne so viele Geschichten, Massi.
Ich habe ungelogen, glaube ich, seit 20 Jahren nicht mehr von Alkohol gebrochen und ich bin, glaube ich, seit 5 oder 10 Jahren nicht mehr besoffen gewesen. Aber so meine Teenagerzeit war schon recht wild. So, also negativ wild, natürlich nicht nachmachen, sollte man nicht tun. Nee. Tauchen nur komplett unter
Substanzeinfluss. Ich möchte jetzt auch wieder von deinem Erbrochenen gerne zurückkommen zum Tauchen. Und
absolut.
Die kubanische Tauchlehrerin Basti hörte und sah sie und da hatte der Hai plötzlich eine Flosse, sag ich mal. Und dann bist du mit ihr entschwunden oder durftest du da nicht, weil du betrunken warst?
Ich bin mit ihr tauchen gegangen, ja. Aber ich erinnere mich nicht an viel, weil ich natürlich wie so eine Boje im Wasser hing und ich konnte ja kaum stehen. Dementsprechend war Schwimmen unter Wasser dann auch etwas Besonderes, wobei man sagen muss, dass ich jedem Menschen empfehlen würde, das Gefühl des Tauchens, zumindest wie deine Mama es gemacht hat, mal auszuprobieren. Mhm. Weil es gibt wirklich nicht viele Möglichkeiten in unserem Leben, was wir zielen immer ins All, Schwerelosigkeit, ein anderer Planet. Der andere Planet ist bereits auf diesem Planeten da und der ist riesig. Weil sobald du mal 10 Meter, 15 Meter tief im offenen Ozean warst, am besten in einem warmen Meer mit ein paar Fischen und vielleicht Korallen, dann merkst du, dass das also mindestens die Faszination der Mondesoberfläche hat, weil du bist auf einmal schwerelos, du hörst fast nichts mehr außer die Luftblasen, die vielleicht an dir vorbeiziehen und es ist eine Welt, die dir komplett fremd ist und die du auch nicht reingehörst. Das finde ich das wirklich beeindruckend. Also man ist wirklich, man spürt, dass man da Gast ist und dass man da auch wieder raus muss.
So wie du bei Let's Dance eigentlich.
So wie ich bei Let's Dance, eigentlich das Gleiche, aber ich habe mehr gehört, die Russen.
Man gehört da nicht hin, man fühlt sich in einer anderen Welt, man muss da wieder raus.
Aber ich würde nicht jedem empfehlen, mal Let's Dance zu machen, aber tauchen auf jeden Fall. Und es war wirklich mein erstes Tauchen bis heute, ich habe jetzt so 30, 40, 50 Tauchgänge gemacht, ist immer wieder eine wunderschöne Erfahrung.
Ja.
Das hört nie auf, spannend zu sein, aber und das wissen viele Menschen nicht, die mit dem Tauchen nicht verknüpft sind. Tauchen wird immer so ein bisschen so als Unterhaltungssport für Zahnarztgattinnen gesehen, der völlig unbedenklich ist. Tauchen ist eine der gefährlichsten Sportarten von allen und auch eine mit den meisten Todesopfern. Ich glaube, Platz 1 ist wie heißt es nochmal, wenn man von Gebäuden springt und mit dem Fallschirm?
Base Jumping
ist, glaube ich, Platz 1. Und dann so 2, 3, 4 kommt schon irgendwo tauchen bei den tödlichsten Sportarten.
Ja, das ist auch wahnsinnig gefährlich.
Ja, weil viele Menschen wissen das nicht oder haben sich damit nie beschäftigt. Aber umso tiefer du tauchst, umso mehr sammeln sich halt Gase in deinem Körper. Und wenn du dann spontan zum Beispiel auftauchst aus 30 Metern Tiefe, also hochschießt, und so tiefer und so länger du unten warst, führt das halt dazu, dass diese Gase in deinem Körper flüssig werden und das nennt man Taucherkrankheit. Und das führt einfach dazu, dass man wirklich daran sterben kann. Und plus, dass die Lunge emboliert, also dass die Lunge zusammenbricht.
Ja, das ist gefährlich.
Tauchen ist wirklich in vieler Hinsicht gefährlich. Und wenn man mal gesehen hat, das Maximum, was Menschen, glaube ich, so tauchen können mit Spezialausrüstung, ist irgendwie 100, 150 Meter. Das ist ja in Relation zum Ozean absolut nichts.
Ja,
das ist ja das gar nichts.
Mhm.
Aber selbst die Tiefseetaucher, die jetzt zum Beispiel an Plattformen und sowas tauchen, die 150 Meter runtergehen, wenn die hochkommen, das könnt ihr mal googeln, das ist unglaublich. Die werden an die Wasseroberfläche geholt und müssen sofort für 3 oder 4 Tage in die Dekompressionskammer, weil ihr Körper an den Außendruck in der Oberwelt nicht mehr gewöhnt ist, weil sie ja 15 oder 10 Bar ausgehalten haben die ganze Zeit. Und die müssen dann mehrere Tage lang in dieser Kammer bleiben, damit der Körper sich dem Außendruck wieder angleichen kann langsam. Also Tauchen auf jeden Fall mit Vorsicht zu behandeln und da kommen wir jetzt auch
und
zu.
Auch nichts für, ihr könnt ja mal die 5 gefährlichsten Sportarten googeln, also für die Flitterwochen vielleicht kein Basejumping, kein Tauchen. Nicht.
Vielleicht Schach-WM oder so, da kann wirklich nichts passieren.
Darts, was soll schon schief gehen? Wohl im Pub so ein Brite?
Genau, und zack, das ist das Ding im Gehirn. Also, es ist so, die sind dann am ersten Tag auf der Spoilsport, fahren zur SS Yongala hin, um dieses Wrack zu besichtigen. Und der Tauchinstruktor Wade Singleton heißt der, interviewt die beiden erstmal und spricht mit ihnen über ihre Taucherfahrungen. Und halt macht sich einen Eindruck von ihren Fähigkeiten. Das ist schon ein gewisser Verstoß gegen Sicherheitsrichtlinien beim Tauchen, weil du meistens Leute nicht zusammensprechen sollst, besonders keine Paare, weil das dazu führt, dass sie keine ehrliche Auskunft über ihre Unsicherheiten geben, weil man sich vielleicht von dem anderen nicht die Blöße geben möchte.
Okay.
Weil man vielleicht auch nicht zugeben möchte, dass dieser Tauchgang einen noch überfordert, weil es ist in diesem Fall zum Beispiel so, dass dieser Tauchgang zur Yongala wird wirklich als technisch anspruchsvoller, sehr schwieriger Tauchgang gesehen. Und Tina ist dafür überhaupt noch nicht vorbereitet, hat überhaupt noch nicht die Erfahrung. Gabe wird dann von ihm als Red Diver eingestuft und Tina als Green Diver, also Anfängerin. Und eigentlich müsste auch noch ein Orientierungstaucher gemacht werden. Das heißt, wenn ihr jetzt Taucher seid, kennt ihr das, wenn man damit anfängt zum Beispiel oder wenn man wie ich jetzt nur jedes Jahr im Sommer taucht, wenn mal Urlaub ist oder so, dann macht man am Anfang immer einen kurzen Tauchgang auf 5 bis 10 Meter Tiefe, wo die Gefahr, dass man sich zum Beispiel eine Verletzung zuzieht etc., dass die Lunge Schäden bekommt, nicht so groß ist, wo der Tauchlehrer dann überprüft, bist du überhaupt vertraut mit den Gegebenheiten des Tauchens. Es gibt halt Handzeichen, die sind erstmal kontraindikativ, ne? Also man, ja, also es gibt Handzeichen, die, sagen wir mal, wo man denken würde, die meinen etwas anderes, dementsprechend muss der Tauchlehrer überprüfen, dass du auch verstehst, dass du verstehst, was er von dir will.
Genau, man muss das einmal synchronisieren, die Sprache sozusagen. Was heißt auftauchen, was heißt können weiter runtergehen, was heißt Zeit, weil man hat ja nur eine bestimmte Zeit und Luft in der Flasche. Was heißt okay? Okay, ich meine, okay ist universal, aber ne, das muss alles vorher gemacht werden. Okay, und es muss eigentlich auch getrennt voneinander interviewt werden oder genau, abgeklärt werden.
Und es ist so, dass dass dann am 22. Oktober 2003 die beiden auf den ersten Tauchgang gehen. Dieser Tauchgang muss aber relativ schnell abgebrochen werden, weil der Tauchcomputer, den Gabe dabei hat, piept. Tauchcomputer, müsst ihr euch vorstellen, ist sowas wie so eine überdimensionale Armbanduhr, die nicht nur die Zeit anzeigt, sondern die halt auch die Tauchtiefe anzeigt, die Zeit, wie lange man in der Tauchtiefe war und wie lange man braucht, um wieder aufzusteigen. Weil man ja, wenn man beim Tauchen ist, für alle, die das noch nie gemacht haben, man taucht nicht runter und taucht wieder hoch oder steigt wieder auf, sondern man steigt in Intervallen auf, damit der Körper Zeit hat, diese Gase, die sich im Körper gesammelt haben, wieder loszulassen.
Ja, sonst platzt ja einfach alles.
Genau. Und deswegen,
Augen, Ohren, tralala.
Das ist jetzt dramatisch, aber wenn man, sagen wir mal, wirklich in 50 Meter Tiefe tauchen würde und unkontrolliert nach oben schießt, dann platzt dir die Lunge.
Naja, man muss auch immer Druckausgleich machen. Ich glaube, das kennt auch jeder. Manchmal, wenn das Flugzeug abhebt oder landet, oder auch wenn man mit dem Zug durch einen Tunnel fährt oder, dann kriegt man so Druck auf den Ohren. Und das passiert auch sehr oft, wenn man gerade beim Aufsteigen beim Tauchen ist. Man muss dann immer versuchen, den Druck auszugleichen, weil sonst, man kennt das, das ist wirklich schmerzhaft.
Genau, also wenn jeder, der mal im Flugzeug war und nicht geschluckt hat, das ist deutlich intensiver. Also im Flugzeug, wenn man jetzt zum Beispiel eine verschlossene Nase, verschlossene Gehörgänge hat aufgrund von der Erkältung, kann das dazu führen, dass die Trommelfelle einreißen und beim Tauchen ist die Gefahr, weil der Druck noch viel höher ist, aber jetzt beim Fliegen noch viel größer. Das heißt, wenn du zu schnell aufsteigst oder wenn du zu schnell absteigst und keinen Druckausgleich machst, dann platzt dir das Trommelfell und das ist sehr unangenehm. Wie gesagt, die beiden steigen wieder hoch, kommen wieder an Bord. Eine der Deckhelferinnen namens Louise sieht die beiden und sieht, dass sie sehr panisch sind, sehr unruhig. Es gibt Aussagen dazu, dass Tina sehr wahrscheinlich zu viel Blei an ihrem Körper hatte, beziehungsweise, dass sie ab dem Moment jetzt bei dem zweiten Tauchgang mehr Blei anlegt, weil sie bei dem Tauchgang davor, der abgebrochen werden musste, nicht runterkam. Das ist eine der Sachen, die unerfahrene Taucher auch haben. Man trägt ja einen Bleigurt. Das sind meistens nur ein paar Kilo. Also bei einer kleinen Person wie dir wären das vielleicht 4 Kilogramm. Bei einem großen Menschen wie mir sind es 8, 9. Mhm. Klingt erstmal gar nicht so viel, aber das ist das, was dich in der Mitte am Ende runterzieht. Sehr erfahrene Taucher können auch nur durch ihre Atmung das regulieren, wie sie steigen und sinken. Aber als unerfahrener Taucher hat man auf jeden Fall, und die meisten anderen auch, erstmal einen Bleigurt, der einen, also man muss sich vorstellen, man trägt ein Jacket, das ist gefüllt mit Luft. Das kann man regulieren und dieses Luftjacket, da lässt man dann, wenn man tauchen gehen will, die Luft ab. Die Luft entweicht und der Gurt zieht dich dann und deine eigene Körperschwere zieht dich nach unten.
Ein bisschen so, wenn ihr Kinderschwimmflügel habt.
Genau.
Die halten einen ja auch oben und jetzt müsst ihr euch vorstellen, das Kind kann aber selber die Luft aus den Flügeln lassen, dann würde es ja auch abtauchen und wenn es die wieder hoch aufpumpt sozusagen,
wenn du aber zu viel Gewicht am Körper hast, also wenn der Bleigurt, den du hast, in keinem Verhältnis steht zu deinem eigenen Gewicht, dann ist es wirklich, dann zieht dich das runter wie ein Stein am Fuß. Also das ist dann wirklich eine enorme Macht. Ich erinnere mich auch dran, dass ich mal tauchen war und zu viel Blei hatte. Und das ist schon ein enormes Gewicht. 8, 9, 10 Kilo auf der Wirbelsäule. Da merkt man halt richtig, wie der Körper einen runterzieht. Mhm. Und 13 Minuten später gehen die beiden auf den zweiten Tauchgang. Tina taucht zuerst ab, Gabe folgt ihr wieder zum Wrack der Yongala und sie gleiten hinab und da geschieht jetzt das, was am Ende zum Albtraum wird. Paar Minuten später schießt nämlich Gabe Watson, der Ehemann, plötzlich an die Oberfläche aus dem Nichts, schreiend, in Schmerzen, in Schwierigkeiten und er ist völlig verzweifelt und unter ihm offensichtlich seine Partnerin, die aber nicht mehr da ist. Die taucht nämlich nicht auf. Tina bleibt unten. Und er sagt, es wäre halt unter Wasser aufgrund der starken Strömung zu so einer Art Gerangel gekommen. Er wollte ihr helfen, wieder aufzusteigen. Und sie hat ihm aus der Panik heraus die Maske und den Mundautomaten abgeschlagen. Okay. Und in dem Moment, als er das wieder aufgesetzt hat, weil wie ihr euch alle vorstellen könnt, unter Wasser die Maske mit Wasser füllen und wieder aufsetzen und freiblasen, ist ein Prozess, der ein paar Sekunden dauert. Das ist was geht. Also als erfahrener Taucher kann man durchaus die Maske abnehmen und wieder aufsetzen.
Auch. Das muss man im Pool sehr oft machen.
Genau, das ist wirklich wichtig.
damit man das übt.
Das ist total wichtig, weil ihr könnt euch ja vorstellen, stellt euch mal vor, ihr könntet diese Maske unter Wasser nicht wieder ordentlich aufsetzen und wärt orientierungslos. Das wäre natürlich total gefährlich. Deswegen atmet man durch die Nase die Luft, die man durch den Automaten in den Mund bekommt, so gesehen aus. Und diese Luft bläst das Wasser aus der Brille raus. Und führt dazu, dass du wirklich wieder wunderbar sehen kannst. Das Problem ist, in dieser stressigen Situation, sagt er, hat er sie völlig aus dem Blick verloren und ist dann hochgeschossen. Er sagt auch, dass sein Trommelfell gerissen wäre auf dem Weg nach oben. Mhm. Und später zeigen aber die Computerdaten seines Computers, dass er nie tiefer als 17 Meter war. Also sie waren nie auf dem Boden des Meeres angekommen, weil es waren ja 30 Meter bis zur Yongala. Und der Tauchinstruktor bei Singleton, von dem ich vorhin schon erzählt habe, der entdeckt Tina währenddessen, also während Gabe oben an der Wasseroberfläche ist, in 30 Meter Tiefe auf dem Boden liegen.
Ah, der ist mit unten gewesen.
Der ist mit unten gewesen, genau. Sie liegt regungslos auf dem Meeresboden mit dem Kopf nach oben und es treten keine Luftblasen auf, was schon ein sehr schlechtes Zeichen ist, weil natürlich Atemaktivität immer dadurch gekennzeichnet ist, dass Luftblasen aufsteigen.
Aber die Maske hat sie also noch auf?
Sie hat die Maske auf, sie hat die Brille auf, aber sie atmet halt nicht mehr. Er versucht dann erst ihr mit seinem Oktopus, man hat an jedem Tauchgerät immer 2 Mundteile dran, damit man jemandem im Notfall Luft geben kann, Luft zu geben, merkt aber auch, dass Tina gar nicht einatmet, also dass sie offensichtlich entweder bewusstlos oder tot ist. Und dann macht er sofort einen Notausstieg mit Tinas Körper. Also geht so schnell wie nur möglich an die Oberfläche. Und als sie an der Oberfläche ankommen, sehen die anderen Taucher, das wird zumindest so berichtet, dass aus ihrer Nase Blut kommt und dass ihre Augen weit aufgerissen sind. Also offensichtlich eine echte Notsituation besteht.
Aber atmet sie da wieder?
Nee, sie atmet nicht. Und an der Oberfläche wird sie erstmal auf das Boot Jess 2 gebracht. Das ist das Schwesterboot von der Spoilsport. Also das muss man sich schon vorstellen, fahren mehrere Boote raus, ankern und dann gehen die Leute tauchen. Und das hat zum Glück sogar einen Arzt an Bord namens John Downey und der kämpft mehrere Minuten darum, um sie wieder zu beleben. Aber um 11.21 Uhr wird Tina für tot erklärt. Also sie ist offensichtlich schon auf dem Weg dort unten verstorben gewesen. Und Erstmal ist natürlich große Fassungslosigkeit bei allen Beteiligten, weil es ein wunderschöner Tauchtag war, weil alle einen schönen Tag haben wollten und weil niemand damit gerechnet hat, dass es so schnell zu einem schlimmen Notfall kommt. Und was auch sehr auffällig ist in dem Moment, ist das Verhalten des Ehemanns Gabe, weil der wenig Anteil zeigt und während auf der Jazz 2 um das Leben seiner Frau gekämpft wird, er sich eigentlich nur abwendet, weil er sagt, er kann sowas nicht sehen. Das ist natürlich für die meisten, die dann dabei sind, schon mal ein sehr irritierender Moment.
Ja, wobei wir wissen ja auch alle, dass in Schocksituationen Leute ganz unterschiedlich reagieren und dass man das gar nicht so intensiv bewerten kann und soll. Ne?
Das stimmt, das stimmt. Das, jeder geht mit Trauer anders um, jeder geht mit einer Notsituation anders um. Also da ist noch keine Schuld. Zuweisung möglich, sondern es ist halt eine Stresssituation. Die anderen Passagiere versuchen ihn wohl auch zu trösten und er sagt dann auch, dass er eine Umarmung braucht und die bekommt er auch. Trotzdem ist der Bericht der meisten derer, die dabei waren, dass er sehr anteilslos wirkt in dem Moment. Und es gibt viele Widersprüche dahingehend, weil sie müssen natürlich dann mit dem Leichnam seiner Frau zurück nach Townsville fahren. Das ist natürlich auch schon eine schwierige Situation, ne? Das ist so ein bisschen wie wenn jemand in einem Flugzeug oder an einem Kreuzfahrtschiff verstirbt.
Ja.
Dann kann man die Leiche ja nun mal nicht einfach irgendwo hinbringen, sondern man muss mit dieser Leiche ja dann noch reisen. Und das ist wohl eine Fahrt von mehreren Stunden. Und manche sagen, er wäre als emotionales Wrack rübergekommen. Andere sagen, er wäre extrem gefasst, fast schon seltsam positiv gewesen. Und er hat wohl mit anderen Gästen auf dem Boot sogar Karten gespielt.
Ja, auch das lässt sich aber ja immer noch theoretisch als Schockreaktion bewerten. Ne? Also von allen Sachen, die wir auch wissen über Opfer, auch die traumatisierende Dinge erlebt haben, die irgendwie Traumata, das kann erstmal passieren. Nichtsdestotrotz, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin auf dem Boot mit jemandem, dessen Frau gerade gestorben ist und der sagt, lass mal Uno letzte Karte kloppen.
Aber du würdest dich wundern, dass er mit der letzten Karte spielt.
Natürlich, aber wahrscheinlich würde ich ihn auch nicht fragen, dass du mal was anderes. Aber ja, natürlich, es würde mir trotzdem komisch vorkommen, aber ich weiß ja jetzt sozusagen als auch Crime-Hörer, dass das durchaus manchmal sein kann.
Das stimmt, ja. Aber es ist trotzdem ein Moment, wo man so innerlich denkt, irgendwas ist hier seltsam, weißt du? Also irgendwas stimmt hier irgendwie nicht. Und er hält wohl auf dem Boot dann auch eine kurze Trauerrede auf Tina, die aber für alle Beteiligten seltsam ist. Also er sagt etwas zum Team, zu allem, die dabei sind. Und er sagt wohl, oder es gipfelt dann in dem Satz, wie ihr wisst, ist meine Frau heute gestorben. Das ist echt scheiße. Und das wirkt natürlich sehr banal und das wirkt sehr seltsam. Also es wären einfach nicht die Worte, die ich, wenn ich meine Frau verlieren würde im Rahmen von so etwas, wäre ich wahrscheinlich weder in der Lage, noch eine Rede zu halten. Und wenn ich das tun würde, dann würde ich die Worte vielleicht etwas weiser wählen. Aber, wie du schon sagtest, Trauer ist unterschiedlich verteilt, Rhetorik ist unterschiedlich verteilt. Man kann niemandem einen Vorwurf aus seinen Worten machen. Es ist aber so, dass andere Taucher, die an Bord sind, also ein sehr erfahrener Taucher, der mit an Bord ist, Ken Snyder, ihm auch öffentlich vorwirft, du hast sie zurückgelassen. Das ist noch nicht der Vorwurf des Mordes oder dass er das in böser Absicht getan hat, aber es ist nun mal so beim Tauchen, für die draußen, die es noch nie gemacht haben, man ist immer zu zweit unterwegs, man hat immer einen Tauchbuddy dabei und dieser Tauchbuddy soll halt absichern, dass in der Notsituation jemand für dich da ist. Und er sagt jedenfalls, er musste nach oben schießen, weil er sie nicht mehr gesehen hat und weil er dachte, sie wäre schon oben und er hätte sie nicht zurückgelassen. Und das Thema der Ohrenverletzung, also dass seine Ohren sich verletzt haben, kam auch erst deutlich später von seiner Seite. Also dass seine Trommelfelle gerissen werden, das ist da noch gar nicht Thema. Mhm. Und er zeigt auch keine Anzeichen dafür.
Okay.
Mhm. Also wenn man einen schnellen Aufstieg aus 30 Metern hochschießt, dann hört man halt auch nicht mehr gut, weil die Trommelfelle gerissen sind. Und all diese Dinge kommen erst danach, nämlich in den Ermittlungen dann überhaupt zum Thema.
Okay, also als er dann sozusagen offiziell befragt wird, sagt er die Dinge erst.
Genau.
Okay.
Oder in Telefonaten mit seiner Familie, mit der Familie von Tina. Weil es wohl so war, dass dass der Vater von Tina ein relativ schlechtes Bild von Gabe hatte, ihn als kontrollierend und herrschsüchtig empfunden hat und eigentlich keinen guten Match für seine Tochter. Die beiden haben sich 2 Jahre zuvor an der Universität teilgenommen und er hat das Gefühl von vornherein gehabt, dass Tina, die wohl sehr gutmütig ist, von Gabe kontrolliert wird. Und das zum Beispiel fordert auch ein von ihr, dass sie seine Hobbys mitgenießt, zum Beispiel auch das Tauchen, weil sie sonst keinen Platz in seinem Leben hat. Und jeder von uns hat ja schon Beziehungen gehabt, in denen man Hobbys teilt und Hobbys nicht teilt. Ja. Aber ich würde das nie zur Bedingung machen, dass meine Frau jetzt Videospiele toll findet oder Kartfahren.
Wir wissen ja auch nicht, dass er das zur Bedingung gemacht hat. Wir wissen nur, dass sie darauf eingegangen ist. Und das ist ja so oft das Problem in so Beziehungsdynamiken, dass da immer oder oft, immer ist völlig falsch, dass da immer mal wieder Leute zusammenkommen. Er wird ja nicht gesagt haben, so, wenn du nicht tauchst, mache ich Schluss. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Aber das ergibt sich aus so einem Grundgefühl, aus so einer Haltung und dann rutscht man da in so Sachen rein und dann geht sie plötzlich nur noch tauchen und geht ihren Hobbys nicht mehr nach. Dann sagt er, ich verbringe nicht so gern Zeit, ich spinne das jetzt, das war in dem Fall ja vielleicht gar nicht so, ich verbringe nicht so gern Zeit mit deinen Freunden, die mögen mich, glaube ich, nicht. Dann verbringen sie nur noch Zeit mit ihren Freunden und dann entwickeln sich so Sachen immer weiter. Und ich glaube, dann ist man da super schnell, super tief irgendwie in solchen Dingen drin. Auch auf der Seite muss ich jetzt aber auch wieder sagen, ein Vater, der sehr beschützend gegenüber seiner 26-jährigen Tochter ist und keinen Mann gut genug für sie findet und immer was zu meckern findet, kennen wir auch. Ne?
Ich sehe jetzt kein seltenes Phänomen. Das stimmt. Das gibt es durchaus. Aber es gab wohl Hinweise darauf, dass zumindest ein gewisses Misstrauen vorschützt. Mhm. Also vor diesem Urlaub hat Gabe Tina auch ermuntert, ihre Lebensversicherung zu erhöhen. Sie hatte wohl eine Lebensversicherung über $34,000 auf ihr Leben abgeschlossen zugunsten Gabes. Und er bat sie darum, sie auf $250,000 zu erhöhen. Und ich meine, das ist eine der Sachen, die sowieso immer schon Geschmack haben. Mhm. Ich finde immer, wenn jemand anderes dir sagt, in Deutschland haben wir dieses Lebensversicherungssystem ja nicht in der Art und Weise wie in den USA, so krass, wo es teilweise um Millionen geht. Aber wenn jemand zu mir kommen würde aus meinem nächsten Umfeld und sagt, hör mal, wir machen ja jetzt bald irgendwas Tolles, machen wir eine höhere
Lebensversicherung. Ich bin ja Begünstigter deiner Lebensversicherung. Es muss ja der Begünstigte sein. Sonst
genau. Und er wünscht sich halt auch in dieser erhöhten Summe der alleinige Nutznießer dieser Summe zu werden, was er bisher wohl nicht war. Absurderweise ist Tinas Vater, Tommy Watson, Versicherungsfachmann und er hat sowieso schon etwas blödes Gefühl und empfiehlt Tina halt, ihrem Mann zu sagen, ja, ich habe die Summe erhöht und auch zu deinen Gunsten, aber mach das mal nicht.
Ah, okay.
Und genau das ist auch passiert. Tina hat die Summe nicht erhöht und hat ihn angeflunkert dahingehend.
Okay, krass.
Ist als Setting, okay, finde ich, alles schon auch irgendwie komisch.
Ja.
Also ich, natürlich, wir sind nicht dabei und wir können das nicht beurteilen. Ich kann die Dynamik dieser Beziehung nicht nennen. Ich kann nichts über deren Liebe oder Nichtliebe sagen. Aber zumindest sowas klingt schon mal seltsam. Also wenn meine Partnerin mich das fragen würde und dann rät mir aber jemand aus meinem Umfeld ab und dann lüge ich darüber. Da scheint ja schon ein grundsätzliches Misstrauen vorhanden gewesen zu sein, das irgendein Fundament haben muss.
Ja, wobei man sagt ja auch immer, wir wissen ja jetzt schon, oder ich habe die Vermutung, weil es ein Fall bei Friends in Crime ist, dass ihm ja wahrscheinlich ein Mord vorgeworfen wird, ob er jetzt dafür angeklagt wird, das wissen wir alles nicht. Aber wir wissen ja schon, wo es hingeht. Und dann bewertest du das natürlich mit diesem Wissen, wie das ausgeht, auch völlig anders, was vorher passiert ist. Das ist so ein Bewertungsfehler, den man dann auch reinlaufen kann.
Genau. Hindsight-Bias, dass wir im Nachhinein immer wissen, wie was ausgegangen ist.
Genau, das ja jetzt hab ich wissen. Doch gesagt.
Genau,
ein bisschen so. Ich hatte schon immer ein schlechtes Gefühl bei dem. So,
wobei auch die Polizei, weil ja die Umstände ihres Todes nicht ganz klar waren. Es gibt übrigens auch ein Foto. Das haben wir allerdings komischerweise nicht hier. Deswegen, ich gucke mal kurz, ob ich es habe, aber ich glaube nicht. Da hat halt jemand seine Frau fotografiert und im Hintergrund sieht man halt den zu dem Zeitpunkt zumindest die bewusstlose oder bereits verstorbene Tina Watson auf dem Meeresboden.
Aber was ist mit den anderen Tauchern los, wenn die alle in Sichtweite waren und die haben nicht festgestellt, oh, da unten liegt einer, wir machen mal schöne Fotos.
Ja, ich kann es dir auch nicht sagen, warum es auf diesem Bild nicht aufgefallen ist. Man darf immer nicht vergessen, unter Wasser, und deswegen ist ja die Erklärung von Gabe Watson auch im ersten Moment gar nicht so unglaubwürdig, Das Sichtfeld und das Wahrnehmungsfeld unter Wasser ist ja stark eingeschränkt. Also ihr könnt euch mal zu Hause eine Taucherbrille aufsetzen. Das verengt dein Sichtfeld ungefähr auf die Hälfte. Das heißt, du siehst wirklich deutlich weniger als in deinem Normalleben. Aber ja, es gibt halt ein Bild, wo man Tina Watson am Meeresboden liegen sieht im Hintergrund. Und die Polizei befragt ihn dann auch, warum er sie zurückgelassen hat. Er hat sogar eine Rettungstaucherlizenz. Also er ist wirklich ein erfahrener Taucher.
Das heißt, er hat sogar gelernt, wie man jemanden, das lernt man natürlich in unseren Anfängertauchkursen jetzt nicht, wie man jemanden, der genau in dieser Situation ist, in der seine Frau war, wieder mit an die Oberfläche befördert.
Richtig. Plus, dass er das nicht beantworten kann, genauso wenig wie warum es keinen Orientierungstauchgang gab, wo man hätte einschätzen können, wie groß die Fähigkeiten von Tina überhaupt sind.
Und wenn er diese Ausbildung gemacht hat, lernt man da nicht auch mit Leuten umzugehen, die in Panik sind? Also, weil ich weiß nicht, wie du das erlebt hast, aber zum Beispiel meine Mama hat ja das Tauchabzeichen auch abgebrochen, weil die Schwierigkeiten hatte, sich so einzutarieren und dann immer relativ tief gesunken ist, in Panik ihre Weste wieder stark aufgepumpt hat, wieder wie so ein Korken nach oben geknallt ist, dann wieder nach unten und das hat sie irgendwie alles gestresst und auch als sie dann unten angekommen war, am Anfang gehst du ja erstmal nur so auf 8 Meter oder so. Ich hatte das selber nicht, aber ich kann das nachvollziehen, dass einen das total verängstigt und dass generell dieses Unterwassersein etwas ist, wenn man zu Angst neigt oder das ist fast, auch wenn man ja das, also man ist im Ozean, du bist ja nun wirklich nicht bedrängt von irgendwas und trotzdem fühlst du dich irgendwie, weil du dich so klein fühlst und das andere um dich rum ist so riesig. Ich kann verstehen, dass das eine Angst triggert in einigen Leuten. Total.
Ne? Ich habe erlebt bei einem Höhlentauchgang einen ganz erfahrenen Tauchern, ich war vielleicht bei meinem 10., 12. Tauchgang, ich hätte da noch gar nicht mitgedurft, auf Madeira tauchen wir durch eine Höhle, vor mir eine, die mehrere hundert Stunden hatte, die sogar einen Lehrerschein hatte, also Tauchlehrerin, hat Panik bekommen und hat sich die Maske rausgerissen. Und wenn man die Maske rausreißt oder das Mundteil rausreißt, den Automaten rausreißt, dann schießt, wenn man den nicht richtig hält, die Luft, die man sonst einatmen würde, nach oben. Und das führte dazu, dass die Luftblasen, ihr könnt euch vorstellen, was da für eine Menge an Luft dann entweicht, nach oben geschossen sind an die Decke dieser Höhle. Und dann hat man völlig durch die Bewegung im Raum die Orientierung verloren, wo ist denn oben und unten. Weil die unter Wasser kannst du das nicht so gut einschätzen. Also klar, wenn du im normalen offenen Meer bist, siehst du die Wasseroberfläche. Aber in der Höhle ist es sehr schwer zu sagen, das ist oben und das ist unten.
Selbst wenn du es weißt, dieses Gefühl von du atmest, es fühlt sich schon komisch an, finde ich. Und deswegen brauchen ja Anfänger, glaube ich, am Anfang auch wahnsinnig viel Luft, weil die dann unnatürlich atmen, weil du bist unter Wasser und alles an deinem Körper sagt dir, wir können hier nicht atmen, wir befinden uns unter Wasser. Also das sind ja Instinkte, die dann irgendwie erstmal kicken. Und du musst lernen, dass du ganz ruhig und normal mit dem Mund atmen kannst. Und wenn du, also ich kann mir auch vorstellen, wenn du eine Atemnot kriegst, ich weiß, wir sind auch mal getaucht und das war auch relativ am Anfang, so 3., 4., 5. Tauchgang, ich weiß es nicht mehr genau. Und wir sind an so einer Felswand entlang und da kam so eine Moräne raus. Die sind ja erstmal ziemlich groß, ziemlich hässlich und die kam halt sehr plötzlich. Ich habe mich total erschrocken. Dann habe ich mich so halb wegen dem Schock, dass ich so, habe ich mich halb verschluckt, nur an meiner eigenen Rotze wohlbemerkt. Ne? Ich hatte ja den, ja, aber durch dieses Ding von, was stimmt was in meinen Atemwegen nicht, ich atme künstliche Luft, ich bin unter Wasser, ich habe auch fast, also ich dachte wirklich, ich musste richtig hart arbeiten und der Tauchlehrer war auch zum Glück sofort bei mir. Sonst hätte ich mir auch vorstellen können, dass ich irgendwie so panisch werde. Wie gesagt, Mundstück rausreiße, was auch immer. Und wenn du das Mundstück wieder nimmst, musst du es einmal ausblasen. Das muss man noch dazu sagen. Also wenn dir das Mundstück rausfliegt, du kannst das nicht einfach wieder nehmen und einatmen. Du musst es einmal wieder clearen. Also
Tropf und auch drauf, mit dem man das so gesehen dann genau, freispült. Also, ja.
Aber da bist du ja nicht in der Lage zu, wenn du panisch bist.
Panik ist immer der schlechteste
Genau, Ratgeber. Also deswegen kann ich mir vorstellen, ab dem Moment, wo du wirklich Angst oder Panik kriegst, aus welchem Grund auch immer, und du bist nicht erfahren.
Du hast keine Kommunikation, ne, unter Wasser. Also du kannst halt auf das, was du sonst im Leben zurückgreifst, Sprache, Geräusche, nicht zurückführen.
Nee.
Also du kannst so gurgeln, ne, das hört man vielleicht, aber die Übertragung von Ton, also doch, man hört natürlich, die Schallübertragung unter Wasser ist ja an sich gut, Aber du kannst, wenn du in einer Paniksituation bist und, sag mal, fernab von der Gruppe bist, kannst du schlecht kommunizieren. Es kam dann zur Autopsie und das Ergebnis der Autopsie war Tod durch Ertrinken. Was aber zu diesem Ertrinken geführt hat, war unbekannt. Der Befund lautet floride Evidenz einer Luftembolie. Also das ist ein Zustand, wo jemand entweder unter Wasser die Luft anhält, weil relativ wenig Luft, Wasser in den Lungen war. Oder halt zu schnell an die Oberfläche schießt. Und was die Pathologen auch sagten, dass sie eine Möglichkeit sehen, dass es vorher zu einem Sauerstoffentzug kam. Also Entzug in dem Sinne von, dass entweder die Technik fehlgeschlagen hat und halt keine Luft mehr in ihr System gekommen ist. Oder halt, oder dass jemand halt manipuliert hat. Dann wird technisch natürlich alles überprüft an ihrem Tauchsystem und es ist aber alles völlig einwandfrei.
Okay.
Und auch ihre bisher diagnostizierte Krankheit, die PSVT, hat damit nichts zu tun gehabt. Und es ist so, dass dann dass Gabe dann erneut von der Polizei verhört wird, 5 Tage später, und seine Aussage auch ändert. In seinem ersten Interview sagte er halt, dass es relativ starke Strömung gegeben hätte, und jetzt in dem zweiten Interview sagte er halt, dass es mit Abstand die stärkste Strömung gewesen wäre, die er je erlebt hätte. Und dass dann halt das eine fatale Panik bei ihm ausgelöst hätte. Und das hätte ihn auf keinen Fall, also selbst diese Rettungstaucherlizenz, die er hätte, hätte ihn nicht darauf vorbereitet, jemanden wie Tina in so einer Situation zu retten.
Weil das diese Strömung so krass.
Weil die Strömung so groß gewesen wäre.
Jetzt haben wir ja gesehen, dass auch sehr viele andere Leute relativ in der Nähe waren. Ich weiß nicht, wie sozusagen auf welchen Meterkorridor so eine Strömung sich beschränkt, aber das könnte man ja vielleicht überprüfen.
Im Nachhinein kann man das schlecht überprüfen, aber es klingt zumindest seltsam, dass jemand, der eine Rettungstaucherlizenz hat, sagt, dass er nicht dazu in der Lage war und dass er auch mit dem Ablehnen des Orientierungstauchgangs für seine Frau nichts zu tun gehabt hätte, sondern sie hätte das nicht gewollt. Also es wirkt zumindest auf die Polizei in dem Moment so, als wenn er versuchen würde, die gesamte Verantwortung für das, was dort passiert ist, auf seine verstorbene Frau zu schieben. Er darf dann aber trotzdem Australien verlassen, zurück in die USA reisen mit Tinas Leichnam im Flugzeug. Und bei dem Vater von Tina, Tommy Watson, steigt aber während der Zeit immer mehr das Misstrauen, dass Gabe Watson irgendwas damit zu tun hatte.
Ja, sehr Dreck am Stecken.
Auch weil er dann erfährt, dass Gabe bei der Wiederbelebung seiner eigenen Frau nicht dabei gewesen ist. Also er ist ja...
Er war auf dem anderen Boot, ne?
Er war auf dem anderen Boot und das wäre was ich mir schlecht vorstellen könnte. Aber auch da, wie du schon sagtest, das ist schwer, das zu beurteilen. Ken Snyder, einer der anderen Taucher, sagte halt, dass wenn ein Taucher noch am Leben ist, sinkt er nicht so zu Boden, sondern nur, wenn er schon verstorben ist. Und dass er deshalb glaubt, dass Gabe sie bewusst zurückgelassen hat. 2004, also ein halbes Jahr später, ermittelt dann die australische Polizei doch wegen Mordes, weil halt die Indizien darauf hinweisen. Und sie glauben halt, dass er beim ersten Tauchgang schon Computerprobleme vorgezeugt, also er ist ja beim ersten Tauchgang, der wurde ja abgebrochen. Da sind sie ja auch nur ein paar Meter tief gekommen. Und dass Gabe das nur vorgetäuscht hat, dass sein Tauchcomputer nicht funktionieren würde. Und die australische Polizei, die Theorie der Polizei ist, dass er dann beim zweiten Tauchgang bewusst versucht hat, Tina von der Gruppe wegzubekommen. Also einen anderen Weg zu nehmen, sodass sie von den anderen Tauchern ein Stück weit weg sind. Und sie dann in der Abgeschiedenheit des Meeres, die Sichtweite war aufgrund der Strömung wohl wirklich nicht so gut, zu umarmen, beziehungsweise umarmen ist der falsche Begriff, sondern ihr die Luft abzudrehen und sie so lange festzuhalten, bis sie erstickt ist. Und das ist natürlich schon ein schrecklicher Vorwurf und auch ein schrecklicher Gedanke eines Todes, wenn man ehrlich ist. Also ich kann mir kaum was Horrormäßigeres vorstellen.
Ja. Ja.
Er ist deutlich größer als sie, er ist deutlich stärker als sie. Und
also die Todesart ist schon mal natürlich ganz furchtbar. Ersticken ist, glaube ich, ganz, ganz grausam. Aber auch dieser, weil du das ja nicht, du kannst das ja gar nicht erfassen, dass dein eigener Mann das gerade macht.
Genau. Also ich glaube, in dem Moment natürlich völlige Überforderung. Was darauf hindeutet, sind zum Beispiel die pathologischen Ergebnisse, dass sie halt nicht Wasser geschluckt hat. Ne? Also sonst hätte sie eigentlich viel mehr Wasser. Wenn sie sich den Lungenautomaten rausgerissen hat, dann hätte sie Wasser geschluckt und wäre daran erstickt, dann wäre Wasser in der Lunge. Mhm. Aber bei ihr war es eher so, sie hat offensichtlich nicht mehr eingeatmet oder es wurde ihr verhindert einzuatmen. Und das ist halt die Vermutung der australischen Polizei, dass er ihr die Luft abgedreht hat und dann sie festgehalten hat, bis sie ohnmächtig oder tot war und sie dann zum Boden hat sinken lassen.
Weil ja auch an dem Equipment keine Fehler nachgewiesen werden konnten, nicht wahr?
Genau.
Ja.
Und einer der Hinweise darauf, also es gibt mehrere Hinweise darauf, dass diese Theorie stimmen könnte, zum Beispiel, dass Gabes Tauchcomputer aufgelistet hat, dass er, nachdem dieser Vorfall passiert ist, wo er sagt, dass er so spontan und sofort hochgeschossen wäre, 2 bis 3 Minuten für den Aufstieg gebraucht hat. Und da sie ja nur bis 15 Meter, 16 Meter Tiefe gekommen waren, oder 17, sind 2 bis 3 Minuten eigentlich ein normaler Aufstieg. Das ist eine normale Zeit, die man dann braucht. Und er in seiner Aussage ja gesagt hat, er hätte die Weste aufgeblasen und wäre so gesehen in 10 Sekunden wieder an der Wasseroberfläche
gewesen. Ihm sind ja auch zumindest nach eigener Aussage die Trommelfelle geplatzt.
Genau, was nicht nachweisbar war.
Ah.
Zweitens, Tinas Übergewicht, also sie hat über 9 Kilogramm am Bleigurt gehabt, bei einer Körpergröße von 1,60 Meter. 3 bis 4 Kilogramm hätten völlig gereicht.
Das kann ich ja bei mir ausrechnen, wir sind ungefähr gleich groß.
Genau, und bei
vier.
So viel Blei ist eine Menge, die du nicht tarieren kannst bei dieser Körpergröße. Ne? Und das hätte halt dazu geführt, dass sie so viel Blei dabei hatte und das hätte jemand wie Gabe auffallen müssen eigentlich.
Dem Tauchlehrer aber auch.
Das stimmt.
Der ist ja schließlich auch verantwortlich für den Tauchgang, oder? Also
absolut. Also deswegen wird auch die Tauchfirma namens Mike Ball Dive, die bekennen sich schuldig, Sicherheitsverfahren missachtet zu haben und müssen 6.500 australische Dollar zahlen. Was im Rückblick ehrlich gesagt bei dem, was sie verkackt haben, relativ seltsam wirkt. Ne?
Ja.
Es ist so, dass der Pathologe in Australien sagt, dass nach langer Untersuchung, dass er vor Gericht aussagt 2008, dass man Gabe Watson des Mordes schuldig befinden könnte. Und könnte ist genau das Problem. Es reicht zwar für eine Anklage, wird ein internationaler Haftbefehl erlassen. Gabe kehrt auch nach Australien zurück, um dieser Anklage, dieser Anklage entgegenzutreten. Könnte reicht aber nicht aus, für eine Mordanklage. Und nachher kommt raus, dass Gabe nur nach Australien zurückgekehrt ist, weil das Urteil eigentlich schon hinter verschlossenen Türen gesprochen war. Er bekennt sich dann auch nicht schuldig des Mordes, aber schuldig der fahrlässigen Tötung. Also er sagt es in die Richtung so, dass er halt Rettungsmaßnahmen, die notwendig gewesen wären, also zum Beispiel ihr die alternative Luftquelle anzubieten oder den Bleigurt zu entfernen, nicht ergriffen hat. Und deswegen wird es vom Gericht auch als fahrlässige Tötung gewertet. Und ich muss sagen, als ich den Fall recherchiert habe, dass ich schon gedacht habe, wow, also.
Erklärt er das denn irgendwie? Er sagt, wegen Panik hat er das alles nicht gemacht.
Genau. Er sagt, wegen Panik. Er hätte in dem Moment nicht anders gewusst und es wäre zu stressig gewesen. Aber es klingt nach dem allen, was ich dir jetzt erzählt habe, einfach höchst unwahrscheinlich und unglaubwürdig. Und Tinas Familie ist dann vor Gericht auch dabei, als 2009 Gabe dann zu 4,5 Jahren Haft verurteilt wird, von denen er aber nur 12 Monate absetzen muss. Mhm. Der Rest wird zur Bewährung ausgesetzt. Der Richter sagt in seiner Urteilsbegründung, Gabe sei Anschuldigungen ausgesetzt gewesen, denen er nicht schuldig sei. Eine Aussage, die bei Tinas Angehörigen natürlich auf totales Unverständnis stößt.
Ja.
Und selbst der Generalstaatsanwalt von Queensland, Cameron Dick, bezeichnet die Strafe als offensichtlich unangemessen und legt Berufung ein. Also selbst ein anderer Staatsanwalt sagt, das ist nicht angemessen, was der Richter da verhängt hat. Und das Berufungsgericht erhöht die Strafe dann auf 18 Monate, also 6 Monate länger im Gefängnis. Für die Familie von Tina ist das natürlich trotzdem relativ schwacher Trost. Ne? Also man kriegt seine Tochter ja sowieso nicht zurück.
Nein.
Aber ich finde, der Gedanke, dass wenn du sowieso schon die Vermutung hast, da hat jemand bewusst das Leben unseres Kindes ausgelöscht und dann wird er halt nur so gering verurteilt, würde mich schon sehr beschäftigen, oder? Ja,
natürlich, das muss für die Familie natürlich ganz furchtbar sein, also von Anfang bis Ende. Auf der anderen Seite, so ein Rechtssystem ist ja bewusst unemotional installiert und unbefriedigend für die in jedem Fall. Auf der anderen Seite wissen die ja auch nicht 100%, wie es war.
Das weiß halt nur Gabe Watson selbst. Und das
finde ich immer so krass bei solchen Sachen. Es gibt eine Person, die das weiß. Es gibt nur eine einzige Person, die das weiß. Und die wird das natürlich nicht sagen,
natürlich nicht.
Wenn es denn, also je nachdem, wie die Antwort ausfällt, ne? Das finde ich irgendwie immer so heftig.
Es ist so, dass er dann nach 18 Monaten Haft, die er wirklich in Australien verbüßt, in die USA abgeschoben wird. Dort wird er allerdings vom Generalstaatsanwalt Troy King erneut verklagt. Mit der Vermutung oder mit dem Vorwurf des Mordes mit besonderer Schwere der Schuld, auf die sogar Todesstrafe stehen kann. Ab 2010, Oktober 2010, steht er dann in Alabama vor einem Geschworenengericht wegen Capital Murder und für die Familie von Tina Watson natürlich ein Hoffnungsschimmer, dass vielleicht doch noch Gerechtigkeit waltet.
Aber auch interessant, wenn du in Australien verurteilt wirst und da schon deine Strafe in Anführungsstrichen absitzt, dass dann in Amerika der Prozess nochmal neu gemacht wird oder nochmal mit einem anderen Tatbestand eröffnet werden kann.
Wobei auch da es Probleme gibt. Also Tina ist zu diesem Zeitpunkt bereits ja schon 9 Jahre tot. Das wäre ihr 35. Geburtstag gewesen, der Tag der Eröffnung des Gerichtsverfahrens. Mhm. Der Richter ist Tommy Nail und die Anklage in Alabama hat aber echte Hürden vor sich, weil Tommy Nail, der Richter, sehr viele Beweisstücke, die in Australien zugelassen wurden, nicht zulässt.
Mhm.
Also viele Details über das Verhalten von Gabe, zum Beispiel, dass er am Grab von Tina den Grabschmuck weggeräumt hat, direkt am ersten Tag. Oder auch, dass er, direkt nach seiner Haftentlassung vermutlich auch schon davor eine Beziehung zu einer anderen Frau hatte, Kim Lewis.
Gleichzeitig?
Das vermutet man nur. Es ist so, dass er sie direkt nach der Entlassung aus Australien geheiratet hat. Und da war ja relativ wenig Kennenlernzeit dazwischen. Also ne, der Unfall passierte, er wurde vor Gericht gestellt und eingesperrt. Dementsprechend ist die Vermutung, dass er diese Frau vorher schon kannte und dass vielleicht ein Interesse daran bestand, ein neues Leben zu beginnen, steht zumindest im Raum. Aber all diese Vermutungen werden vom Richter nicht zugelassen.
Also die Frau ist aus Amerika und er war dann die ganze Zeit in U-Haft und all diese Jahre, bis das Urteil gesprochen wurde, war er in Australien. Okay.
Und auch der Umstand, dass er versucht hat, die Lebensversicherung seiner Frau zu erhöhen, kurz bevor sie verstirbt, wird vom Richter auch nicht zugelassen. Und nach 10 Verhandlungstagen schließt die Anklage dann ihre Beweisführung ab und die Verteidigung beantragt fast erwartbar die Einstellung des Verfahrens und einen Freispruch wegen unzureichender Beweislage. Was sollen sie auch sonst machen? Ja. Der Richter Tommy Nail stimmt dem Antrag der Verteidigung aber zu, weil er sagt, dass die Beweise für eine Mordabsicht oder ein klares finanzielles Motiv als äußerst mangelhaft gelten würden. Sorely lacking of evidence. Und Gabe Watson wird freigesprochen. Ist natürlich eine große Erlösung für seine Familie, aber die Familie Thomas ist niedergeschmettert. Und der Staatsanwalt Don Valeska sagt in einem Interview danach noch, dass es das erste Mal in 41 Jahren wäre, dass ein Richter jemals einen Fall so trotz einer so deutlichen Beweislage mit einem solchen Ergebnis beendet hätte. Das ist nun mal eins der Probleme in den USA, dass die Richter wirklich sehr viel Macht haben. Und es gibt halt viele Streits darüber unter Experten, was dort wirklich passiert ist. Und nach dem Freispruch melden sich dann noch zusätzliche Experten zu Wort, zum Beispiel Michael McFadden aus Australien oder Dr. Carl Edmonds, das ist eine Koryphäe der Tauchmedizin. Und die sagen beide, dass es sich um einen absolut fatalen und fast beispiellosen Tauchunfall gehandelt hat. Also Gabe Watson wäre unschuldig. Diese Umarmung, die er gegeben haben soll, seiner Vermutung nach wäre es eher, dass das ein Rettungsmanöver war, das dann aber schiefgegangen ist. Die extreme Unerfahrenheit von Tina in Bezug auf Tarierung ihrer Weste etc. wäre auf jeden Fall ein Grund gewesen. und auch die schwerwiegenden Versäumnisse der Tauchfirma nicht zu überprüfen, dass Tina in der Lage war, sagen wir mal, dass sie keinen Orientierungstauchgang gemacht hat und dass sie in der Lage gewesen wäre, sich selber zu versorgen. Also am Ende wären Handlungen der Firma einfach grob fahrlässig gewesen. Also das Fazit dieser beiden Experten lautet, dass ein sich selbst überschätzender und schließlich von Panik ergriffener Taucher, also Gabe Watson, beim Versuch versagt hat, eine ebenfalls panische, massiv übergewichtete und für diese Bedingungen völlig unvorbereitete Taucherin, seine Frau Tina Watson, in einer Notsituation zu retten, auf die keiner von den beiden adäquat vorbereitet oder, und das ist entscheidend, angemessen beaufsichtigt war. Das heißt, sie weisen eher der Tauchfirma die Verantwortung zu. Zu einem gewissen Maße kann man das ja auch sagen. Ich sage mal so, wenn die Tauchfirma besser aufgepasst hätte, selbst wenn wir von dem Fall ausgehen, dass Gabe Watson seiner Frau das wirklich angetan hat und sie weggeführt hat von der Gruppe, bei einer gut geführten Tauchexpedition mit einer gut organisierten Gruppe darf gar keiner wegschwimmen.
Vielleicht wäre sie sogar gar nicht mit zu diesem Tauchgang gekommen, hätte das gar nicht gedurft, weil sie noch nicht genug Erfahrung dafür hatte.
Auch ein Vorteil.
Also, ne? Sie wäre gar nicht unter Wasser gegangen.
Genau. Also
vielleicht.
Dementsprechend muss man natürlich auch in den Raum stellen, inwieweit hat er das wirklich geplant, weil eigentlich hätte er wissen müssen, dass ein verantwortungsvoller Tauchlehrer diese Frau nicht mitgenommen hätte. Also, selbst ich nach 50 Tauchgängen wäre aufgeregt, 30 Meter tief zu einem Boot zu tauchen. Ne? Das ist schon sehr tief.
Und
Wracktauchen ist auch nicht ungefährlich. Das heißt, also die Umstände haben auf jeden Fall ergeben, dass es schwierig ist.
Ich verstehe. Ach, krass.
Jedenfalls sagen beide Experten, Tauchunfall, kein Mord. Und bis heute gibt es natürlich viele Theorien. Gabes Verhalten zeigte wirklich viele sehr seltsame Auffälligkeiten, wo man wirklich denkt, also ob es jetzt geschmacklose Kommentare waren, zum Beispiel bei ihrer Aufbahrung in Alabama, dann bei der Trauerfeier hat er allen Ernstes zu ihrer besten Freundin gesagt, wenigstens sind ihre Brüste noch straff. Also wo du wirklich denkst, irgendwas ist mit dem Mann nicht in Ordnung.
Oh Gott, das ist ja skurril.
Die Weihnachtskarte, nachdem sie verstorben ist, hat er noch mit einem Bild von den beiden verschickt und hat dann darunter geschrieben, wer ist denn der sexy Typ neben Tina? Das bin ja ich. Und ja, auch, dass er halt eine neue Lebensgefährtin schon direkt nach der Haftstrafe geheiratet hat, ist halt auch seltsam, weil zumindest die Vermutung im Raum steht, dass diese Frau vielleicht vorher schon eine Rolle in seinem Leben gespielt hat.
Du hast ja gehört, er ist auch ein total sexy Typ.
Er ist ein absoluter Hauptgewinn, was die ganze Sache auch noch etwas seltsam macht. Es ist so, er ist freigesprochen worden.
Ja.
Es gibt da eigentlich nichts mehr dran zu kritteln. Er lebt jetzt als freier Mann wieder. Es wird da keinen Wiederaufgriff dieser Verurteilung geben und bis heute, sagen wir mal, ist nicht vollständig geklärt, was passiert ist und wird sehr wahrscheinlich auch nie geklärt werden. Mhm. Was würdest du glauben? Was hältst du, nachdem, was ich dir erzählt habe, für das realistische Szenario?
Super schwer. Also ich muss sagen, oft wenn ich Crime-Podcasts höre, also erstmal so ein, das ist ja kein Cold Case, sondern es gibt ja ein Verfahren mit einem Abschluss. Also es gibt die Verurteilung wegen fahrlässiger Tötung in Australien und aber auch den Freispruch aus den USA. Das heißt, das ist ja rechtlich behandelt und somit abgeschlossen. Deswegen denke ich dann manchmal, ist ja schön, dass du da eine persönliche Einschätzung zu hast. Ist die relevant?
Nö.
Jetzt weiß ich aber, dass das in Crime-Podcasts so stattfindet und ich tue mich trotzdem schwer damit, zu mutmaßen oder etwas dazu zu sagen. So ein sehr emotionales, also mein Gefühl ist das. Das Ding ist ja, ich kenne den Mann nicht. Das Gefühl nährt sich also aus sehr vielen indirekten Dingen oder Informationen, die ich aber ja auch, sobald ich sie bekomme, ja schon interpretiere und so aufnehme, wie sie in mein Bild passen, sage ich jetzt mal ein bisschen. Und deswegen tendiere ich ganz oft dazu zu sagen, Fahrlässige Tötung, ja. Ist er ja auch für verurteilt worden. Ich weiß nicht, wie der andere Tatbestand wäre, wie man in den USA das, wie das genau gewesen wäre, aber ja wahrscheinlich Mord.
Manslaughter, ja.
Manslaughter.
Obwohl, weiß ich jetzt nicht mehr, ob Manslaughter Totschlag, aber auf jeden Fall Mord, ja, Mord.
Mord und kein Totschlag ist es in den USA. Da wurde er freigesprochen. Auf der anderen Seite denke ich immer, was, wenn die jetzt geschlussfolgert hätten, und das ist es, weil es gibt keinen offiziellen handfesten Beweis, er ist schuldig und dann geht er, ich weiß nicht für wie lange, in den Knast. Du hast eben gesagt, es steht sogar die Todesstrafe darauf eventuell. Und dann sitzt da jemand im Gefängnis, der das nicht war. Das finde ich auch immer so eine ganz schreckliche Vorstellung. Was hast du denn für eine Theorie? Du glaubst, er war's.
Ja,
ich merk's dir an.
Ja,
du glaubst,
doch,
er war's.
Ja.
Es ist schwer rauszuhören, was
ja,
jeder wird jetzt schon
alles,
wissen, komm,
nee,
Baschi
das, ja, nee, also da passen so viele Dinge nicht zusammen, dass sie so seltsam sind. Die Erhöhung der Lebensversicherung, das ist eins der Hauptindizien, nach denen Ermittler immer erst schauen, wenn es zu einem Mord innerhalb einer Beziehung kam, ob jemand davon, wer profitiert von dem Mord? Das ist immer die Hauptfrage. Außer es ist jetzt ein Mord aus der Emotion heraus, jemand erwischt seine Frau mit dem Nachbarn im Bett oder so. Aber wenn es ein Mord ist, der irgendeine Planungsphase vorausgeht, ist immer die erste Frage, wer gewinnt? Ne? Mhm. Und wenn du deine Frau ermutigst, die Lebensversicherung zu erhöhen und sie dann sehr zeitnah dazu stirbt, hat das schon ein Geschmäckle. Dann die Sache mit der neuen Partnerin. Es ist wohl so, die haben geheiratet während des Gerichtsprozesses. Die kannten sich schon aus der Schulzeit.
Mhm.
Sie hat ihn die ganze Zeit während des Prozesses unterstützt. Es gibt sehr deutliche optische Ähnlichkeiten zu seiner verstorbenen Frau. Also sie sehen sich fast identisch ähnlich. Wir können ein Bild von seiner neuen Partnerin auch. Und da gibt es ja auch, also ich finde es immer interessant, wenn Leute mit Straftätern, die solcher massiven Straftaten angeklagt sind, zusammen sind. Das ist auch immer, da gibt es ja unterschiedliche Ansätze.
Krass.
Rettersyndrom, also dass jemand glaubt, ich kann ihn ändern, ich kann ihm helfen. Dann gibt es natürlich, dass Menschen glauben, dass der Straftäter unschuldig ist. Das ist wahrscheinlich die beste Interpretation.
Ja, es gibt ja auch welche, die das gerade toll finden, dass er vielleicht sogar ein Mörder ist. Das gibt es ja auch noch.
Ja, also es gibt ja oft den Fall, dass Frauen mit Mördern oder Schwerstraftätern Beziehungen anfangen. Selbst mit Ted Bundy und so. Solche Leute haben hunderte von Liebesbriefen bekommen. Und die psychologischen Erklärungen dazu sind meistens, dass das Frauen sind, die in ihrem Privatleben, ihrem Beziehungsleben massiv enttäuscht wurden. Die Partner hatten, die fremdgegangen sind, abgehauen sind, was auch immer, sie allein gelassen haben. Und dass die eine Sache, die so ein Straftäter, der im Gefängnis eingesperrt ist, für lebenslang, das eine, was er nicht machen kann, ist abhauen.
Ja.
Und ja, ist ja,
ja
einfach
ist
so.
Ja so ja.
Diese Männer sind immer verfügbar, sie sind immer zugänglich und sie sind auch sehr dankbar für jede Art von Zuneigung. Deswegen finde ich sowas, Frauen, die mit Männern zusammen sind, die in einem Mordprozess stecken oder schon verurteilt sind, das hat schon immer eine seltsame. Also würdest du jemanden daten, der gerade vor Gericht steht, weil er seine Partnerin ermordet haben soll?
Nee, aber du kannst ja nicht ihm sozusagen einen Vorwurf daraus machen oder das jetzt aufzählen bei, du findest, dass er verdächtig ist. Also das Thema, wen das auch interessiert, wer sagt, das ist ja auch irgendwie spannend, hier Frauen, die mit Straftätern und so. Es gibt von unseren lieben Podimo-Kollegen von Maximilian Pollux und Claudia Kamit, die haben ja den Podcast Pollux hier bei Podimo und die haben eine komplette Staffel zu Liebe im Knast. Und da kommt dieses Thema, das heißt Hybristophilie, habe ich auch von denen gelernt.
Hybristophilie.
Dankeschön. Da kommt das sehr oft auf, diese Liebe oder Faszination zu Menschen, die Straftaten verüben oder die im Gefängnis sind und so weiter. Und da wird da auch sehr, sehr viel noch drüber gesprochen. Also wer irgendwie sagt, ja, Thema für gut, finde ich irgendwie spannend, da wird das nochmal sehr intensiv beantwortet. Aber nur weil sie sich entweder erst in ihn verliebt hat, das heißt ja nicht, dass sie aussieht wie seine Ex-Frau, das sind ja alles keine,
Beweise,
aber das führt bei dir zu dem Gefühl, dass du denkst,
Also, sagen wir mal so, er hat sich nicht gekümmert, als sie in dieser lebensgefährlichen Situation war, an Bord, als sie wiederbelebt wurde, war nicht da. Er hat danach sehr seltsame Aussagen getroffen darüber. Yeah. Also wer sagt bei der Beerdigung seiner eigenen Partnerin, ihre Brüste sehen toll aus? Das ist einfach völlig skurril, da würde ich nie auf die Idee kommen. Dann hat er versucht, die Lebensversicherung zu erhöhen. Er hat die Sicherheitsvorschriften dieser Tauchfirma, die Tauchfirma auch missachtet hat. Aber er war erfahren genug selber als Taucher, um zu wissen, dass seine Partnerin eigentlich dafür nicht... Ich tauche mit meiner Frau auch. Und meine Frau hat 10 Tauchgänge jetzt gemacht. Und die wollte letztens auch irgendwie das und das können wir machen. Aber ich sage, auf gar keinen Fall machst du das jetzt. Weil du bist noch nicht erfahren genug dafür. Entweder gehe ich da alleine hin oder ich verzichte lieber drauf. Mhm. Aber das tue ich dir nicht an, weil mir einfach die Gefahr, dass ihr was passiert, viel zu groß ist. Also es gibt schon viele Hinweise darauf, dass er ein Risiko in Kauf genommen hat. Und ich bin sehr hin und her gerissen, aber mein Bauchgefühl geht schon sehr stark in die Richtung, dass dieser Mann verantwortlich für das ist. Und wenn er das dafür ist, dann wäre wirklich die Höchststrafe angemessen gewesen, weil ich finde, gehen wir jetzt mal von dem Fall aus, dass er das getan hat, das ist schon ein ganz schrecklicher Tod. Also ja, unter Wasser mit abgedrehter Luft.
Das ist der absolute Horror. Und dann, wie gesagt, mit dem Wissen, das ist mein Mann gerade, der das tut. Ja. Also das ist ja dein letzter Gedanke, den du...
Das ist dein letzter Gedanke, ja.
Hättest so, ja. Ja, spannend. Ich weiß nicht, was ihr denkt, wie ihr darüber denkt, was euch beschäftigt.
Schreibt uns das nochmal unter den Fall, würde mich interessieren.
Genau, also immer auf den Social-Media-Kanälen könnt ihr uns erreichen.
Friends in Crime-Official.
Genau, ihr könnt... Basti hat den Kanal auswendig gelernt.
Nein. Ich habe den auswendig gelernt.
Könnt ihr uns gerne mal schreiben. Ich wüsste mal gerne, wie viel Prozent was denken sozusagen. Oder selbst wenn man ja denkt, er ist es gewesen, kann man ja trotzdem sagen, Urteil ist für mich trotzdem in Ordnung, weil ich das ist bei mir so. Ich glaube,
glaubst du, er ist gewesen, aber denkst du, Urteil ist in Ordnung?
Ich denke, meine persönliche, so, ich sag jetzt mal doof, was wirklich völlig irrelevant ist für eine Verurteilung. Mein Bauchgefühl sagt ja. Aber ich bin trotzdem völlig okay damit zu sagen, aber es reicht nicht, um ihn zu verurteilen. Das haben die Gerichte entschieden. So würde ich es eher sagen. Ja.
Ja. Ich meine, am Ende muss man sich eh immer dem beugen, was ein Gericht entschieden hat, genau. Weil wir leben in einem Rechtsstaat. Aber es gibt trotzdem Verbrechensfälle, Kriminalfälle etc., wo man das Gefühl hat, dass Menschen so befangen waren, Richter, Anwälte etc.
Klar, gibt's auch.
Dass da einfach kein Recht gesprochen wurde. Und das wäre jetzt mal der erste Fall, den wir hier besprochen haben, wo ich das Gefühl habe, dass das hätte anders ausgehen müssen. Aber wir sind nur die, die berichten, wir sind nicht die, die urteilen. Und das ist wahrscheinlich ganz gut so, weil sonst hätten wir beide Jura studieren müssen und das ist kacke.
Nee.
Ich wollte nie Jura studieren, absolute Hölle.
Ja, aber trotzdem danke, dass du den Fall mitgebracht hast, weil ich glaube, man hat da viel zum Nachdenken und ich fand es auch cool, dass wir unter Wasser unterwegs waren. Also das mochte ich sehr.
Das können wir jetzt bei unseren lieben Zuhörern und Zuschauern, glaube ich, lassen. Auf jeden Fall, wenn ihr jemals die Möglichkeit habt, und ihr habt das Gefühl, dass eine Tauchschule, die das einigermaßen kann, was sie da tun. Ich habe es auch schon anders erlebt. Ich war auch schon mal in Ägypten tauchen, wo sie die Flasche vorher noch dreimal mit einem Schraubenschlüssel zusammenschlagen, damit das Ventil aufgeht.
Wie schlimm ist das?
Ist wirklich, ja, wirklich schon absurdeste Situation erlebt. Aber wenn ihr die Möglichkeit habt, in eurem Leben mal tauchen zu gehen, dann ist es eins der schönsten, eindrücklichsten und tollsten Erlebnisse, die man haben kann. Und macht's auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Und was ihr auch auf jeden Fall machen sollt, ist uns natürlich gerne abonnieren. Ne, auf Podimo. Ihr könnt uns da ja kostenlos und ohne Anmeldung immer hören. Lasst uns gerne auch eine Bewertung, einen Daumen da. Und wenn ihr sagt, ey, ich liebe Friends in Crime, aber es kommt ja nur jede zweite Woche, kommt eine Folge. Und ich habe schon viele Nachrichten bekommen mit...
Ja.
Warum denn so selten?
Ja, ja.
Es ist wirklich arbeitsintensiv, aber es gibt auch im Podimo Premium Bereich einmal im Monat noch eine zusätzliche Bonusfolge.
Im Podimo Premium Bereich?
Genau, also wenn ihr jetzt sagt, das wäre interessant für mich, dort gibt es sozusagen immerhin noch eine dritte Folge im Monat dazu. Da könnt ihr euch einfach anmelden, müsst dann natürlich eure Bezahldaten hinterlegen. Da findet ihr jetzt natürlich für die 4,99 € nicht nur unsere Bonusfolge, sondern könnt wirklich auf alle Bonusinhalte, das sind teilweise auch Hörbücher, auch sehr, sehr viele andere tolle Podcasts zugreifen.
Richtig tolle Podcasts. Bis dann, bis nächste Woche. Tschüss.
Tschö.
Das war Friends in Crime für diese Woche.
Wenn du direkt weiterhören und die neueste Folge immer sofort hören möchtest, lad dir jetzt die Podimo-App kostenfrei runter.
Es ist keine Registrierung oder Bezahlung notwendig. Die neuen Folgen erscheinen dort immer 4 Wochen, bevor sie überall sonst erscheinen, im kostenlosen Bereich der App.
Diese Infos findet ihr auch in den Shownotes.